dadurch, dass der Hype um das alles, was in Agro passiert ist und wie er als Charakter da positioniert war und welchen Stellenwert diese ganze Epoche für Deutschrap hat, du kommst da gar nicht mehr an.
Nimm meine Anfrage an, lass mich live sein, ich spiele den Beat vor. Trippie Redd hat gesagt, Alter, der ist geil, dann hat er ihn gepickt.
Der ist bei vielen Dingen gerade sehr, sehr weit vorne dabei. Ich lehne mich mal aus dem Fenster, er wird der erste Typ sein, der die virtuelle Tour verkünden wird.
Dann habe ich immer so ein Gerücht gehört, weil seine Beats so gefragt waren, dass man sich bei ihm bewerben muss, so mäßig. So 300 Wörter, warum möchtest du ein Beat von mir?
Der daraufhin dann auch offiziell in seiner Story gepostet hat, dass der Diss-Track kommt und dass er sauer auf mich ist.
Für mich mit an der Speerspitze der neuen Berliner Rap-Generation. Wird mir aber auch häufig vergessen, wenn es um diese Auflistung geht.
Jeder Künstler, der eine gewisse Vita hat, verflucht das und verzweifelt daran.
Naja, ich war eigentlich seit Ich bin drei Berliner permanent enttäuscht von ihm.
Ich glaube, ich wäre dem Ganzen auch kritisch gegenüber, wenn das Deutschrap-Künstler unter sich machen würden. So hat es bei mir immer noch so einen Entfernungsschutz, dass ich mir denke, ach. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist Kevin Backspin.
Moin.
Die Leute, ja,
zufällig,
moin. Die
zufällig
Leute,
gleicher Nachname.
Ja, genau. Cousins sind wir. Zuschauer bei YouTube und sonst wo wird es jetzt ja auch sehen, deswegen ist die Vorstellung da ein bisschen zweitrangig. Aber wir sind ja auch bei Spotify, Deezer, Apple etc. pp. Für euch auch schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge Stammtisch, denn wie versprochen, wir sind jetzt im Wochenrhythmus dabei. Was dazu führt, dass alleine schon durch die Tatsache, dass wir Hausaufgaben vergeben, sich Kevin wieder fühlt wie der junge Kevin mit 16 auf dem Weg zur Schule, oder?
Ich habe gedacht, ich habe das hinter mir, aber jetzt ist halt so montags, ist halt auch echt undankbar. Wir nehmen das hier gerade auf den Montag auf. Ja, das ist auch noch. Wir hatten auch schon ein Meeting davor. Also, ich habe meine Hausaufgaben gerade mal wieder so wirklich quasi wie im Bus in der letzten Reihe 5 Minuten vor Unterricht gemacht. Aber ich kenne es nicht anders. Aber es ist trotzdem ein bisschen länger her, dass ich das so gemacht habe.
In Königszeiten habe ich die Hausaufgaben während
im der Unterrichtsstunde. Wenn Lehrer auch so. War es bei dir auch ab und zu so, dass Lehrer gesagt haben: Okay, wir fangen jetzt bei dir an und dann ging es so um Uhrzeigersinn und jeder musste was zu seinen Hausaufgaben sagen oder dass sie rumgegangen sind und Kontrolle und so und dann habe ich währenddessen noch teilweise abgeschrieben und so, echt ganz schlimm.
Ich hab dankenswerterweise immer so da gesessen, wo ich auf jeden Fall nicht in der Mitte mehr war. Das heißt, ich hatte immer so ein bisschen Puffer. Und den habe ich auch gnadenlos ausgenutzt. Aber diese Art der Hausaufgabenarbeit hat uns dazu gebracht, dass wir bei dir jetzt hier sitzen und über Rap reden. Denn Backspin Stammtisch ist das Format bei Backspin, in dem Kevin und ich darüber reden. Alle, die es noch nicht so kennen, freut mich, dass ihr dabei seid. Wir versuchen hier in 4 verschiedenen Kategorien, euch quasi unsere Woche zu zeigen. Es geht nämlich nicht darum, dass wir versuchen, hier den News runterzurattern, sondern wir wollen unsere persönliche Note dazu geben.
Fällt dir was auf, Nico?
Ja.
Ich habe frisch geschorene Haare. Guck mal hier, die Seiten.
Krass, wie hast du das denn gemacht?
Freunde.
Immer freie Seiten, ne?
Das war wirklich ein Relief.
Aber schön. Also das heißt, so unter Freunden sich gegenseitig geholfen, so Community-mäßig. Kommune, freie Seiten, oder was?
Ja, ich habe einen guten Freund von mir. Und der gehört zu meinem, ich sag mal, Corona-Kreis. So sehr wenige auserwählte Menschen sind da drin. Und der war bei mir zu Hause letzte Woche und dann hat er mir die Haare geschoren. Und der ist immer. Also ich weiß, dass er das in seiner alten WG häufiger mal gemacht hat, aber ich sag mal so, er und sein damaliger Mitbewohner hatten relativ unkomplizierte Frisuren, ähnlich wie bei dir, einfach rüber, aber trotzdem, er bringt immer so ein gewisses Selbstverständnis mit und so ein Selbstbewusstsein, was sowas angeht. Er ist immer, klar kann ich, gar kein Problem, Übergang, klar mache ich dir und so und der ist mir dann da rübergegangen.
Und bist du zufrieden?
Ja, lief.
Wie war die Google-Bewertung danach für ihn?
Die braucht er nicht, aber ich hab ihn mit Essen und Getränken versorgt und so.
Okay, ja. Das heißt, es ist wirklich so, diese Tauschgeschäfte, ne? Die ganze Corona-Hauskrise sorgt auch dafür, dass man rudimentär zu den Basics zurückgeht. Ne? Du gibst mir einen Haarschnitt, ich gebe dir einen selbstgemachten Kuchen.
Ja, genau.
Vielleicht, so ungefähr vielleicht gibt's noch irgendwas anderes. Ja, es ist schon ziemlich absurd. Aber ja, schöne Seiten auf jeden Fall dieser Krise. Und ich muss sagen, es steht ja auch ganz gut. Oben ist noch ein bisschen messy Hairlook, aber das soll ja auch so sein, ne?
Also, aber wenn da nichts drin ist, also wenn sie quasi flach runterlegen, dann sieht man auch, also es hat schon Gründe, dass Menschen dafür auch bezahlt werden.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Friseur deines Vertrauens um die Ecke vielleicht auch bereit wäre. Ich habe so Bilder gesehen, du Haarspitzen schneiden durch den Briefschlitz und so. Also irgendwelche Möglichkeiten hätte es auch für dich gegeben.
Ja, der macht bald wieder auf, habe ich schon gesehen.
Ja. Ist ja eh so eine Phase, ne? Ich meine, jetzt sind wir hier seit 5 Wochen in der Homeoffice-Variante unterwegs und so langsam wird sich in den nächsten Wochen ein bisschen Normalität einschleichen. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten 2 Wochen auf jeden Fall noch so weitermachen. Ob wir dann auch immer weiter in Videoproduktion per Videotime das machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir im Büro sitzen, wir beide uns per Videocall anrufen an 2 verschiedenen Arbeitsplätzen, einfach nur aus Prinzip.
Das könnte sogar besser klappen.
So bleibt. Ja, genau. Wir werden auf jeden Fall produktiver als das Ganze. Ich bin da aber noch recht zuversichtlich, dass wir das hinkriegen werden. Kannst du dich noch an deine These von letzter Woche erinnern eigentlich?
Oh, nerv mich doch nicht mit Quatsch, den ich vor einer Woche ins Internet gepumpt habe.
siehst du, so weit ist das schon mit den Thesen gekommen.
Ja, nee, ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Was,
TikTok.
TikTok, genau. Nee, Memes. Ja, Memes. Ja, Rapper genau. Machen Musik,
ja, genau. Ja,
die
absichtlich
zum Meme wird. Ja, kann ich mich gut dran erinnern. Wieso, hast du da irgendwie einen aktuellen Aufhänger oder hast du nochmal dran denken müssen?
Wir haben da ja unter anderem auch, das, also der Grund war ja auch ein Künstler, der
Lil Lightskin, stimmt, der hat sich bei uns gemeldet.
Der daraufhin dann auch offiziell in seiner Story gepostet hat, dass der Diss-Track kommt und dass er sauer auf mich ist. Ich glaube, das war auch mit ein bisschen Augenzwinkern gemeint. Schöne Grüße an dieser Stelle an
dich.
Ja,
er hat uns auch Sprachnachrichten dagelassen.
Ja, genau, stimmt. Da hat er ja auch noch ein bisschen.
Ja.
Ja, genau. Es gibt einen Diss-Track bis Spaß und so. Also, schöne Grüße. Ich freue mich sehr, dass er reagiert hat. Und auch so, weil ich finde, das gehört auch schon ein kleines bisschen dazu. Natürlich sind Thesen auch dazu da, um darüber zu diskutieren. Und ich hoffe, dass das ist das, was ihr auch da draußen mit uns macht, dass ihr irgendwann demnächst mal anfangen, auch auf den üblichen Plattformen darüber zu diskutieren, was wir hier vorhaben. Da sind wir natürlich in Bringschuld, dass wir irgendwie versuchen, für euch besser die Plattform zu schaffen und quasi euch die Steilvorlage zu geben. Aber uns würde interessieren, was eure Thesen sind zur aktuellen Lage. Ich habe letzte Woche von Künstlerbiografien gesprochen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie das sich dann immer auszahlen wird, aber ich bleibe dabei, dass wenn du eine richtig gute Künstlerbiografie hast, dann interessiert es auch Leute über die Grenzen von deinem kleinen Kosmos hinaus. Wird aber nichts daran ändern, dass wir trotzdem eine Menge Bücher in der nächsten Zeit kriegen werden, die mitunter vielleicht auch trotzdem spannend sind. So, also, dann ist es aber vielleicht die Rap-Bubble und nicht darüber hinaus. Und ich warte noch so ein bisschen auf die Biografie. Ich glaube, die Khatar war zum Beispiel eine, die dazu geführt hat, dass sie ein bisschen über Grenzen hinausgegangen ist. Und es braucht bestimmt eine Geschichte, die auch einen gesellschaftlichen Ansatz hat, sei es Migration oder irgendwie sowas. Vielleicht auch ja, Themen dieser Art, wo vielleicht auch weitere Generationen sich mit irgendwie verbinden können. Ich glaube, dann wird es funktionieren.
Ich bin gespannt. Vielleicht fahren wir ja auch zu vorschnell.
Aber ich glaube, das gehört zu den Thesen dazu und vor allen Dingen sind wir beide, glaube ich, auch hervorragend darin, Thesen aufzustellen, die wir in der gleichen Sekunde wieder umwerfen können. Es ist aber nur fürs Format und für die Diskussionsgrundlage und ich würde sagen, ich fange mit der These dieses Mal an, oder?
Mhm, mach mal.
Soll ich das mal machen? Dann steige ich jetzt ein, denn das erste Teilchen, die erste Rubrik dieser Sendung sind die Thesen. Meine These, die ich mir mitgenommen habe für diese Woche, ist eine, die ich selbst auch in der nächsten Sekunde gleich widerlegen kann. Trotzdem möchte ich sie anbringen, um ein kleines bisschen drüber nachzudenken. Mhm. Und eigentlich ein Aufhänger ist eine News, die so ein bisschen bei uns durch den Kosmos gegangen ist, die jetzt kein runder Geburtstag ist, aber die dann zum Nachdenken mich gebracht hat. Denn das Album Illmatic von Nas hat wieder Geburtstag, ist 19. April 26 Jahre alt geworden und ist in meinen Augen eine Blaupause für die These. Denn die lautet, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, das ist nicht die These, ich muss mal ganz kurz, ich habe sie schöner formuliert. Ich habe hier 2 Varianten. In der Recherche habe ich eine Formulierung. Ja, ich muss mal. Schöne Grüße an dieser Stelle wieder an unser Redaktionsteam, die wieder fleißig mitgemacht haben. Aber meine These ist recht kurz und knapp. Du wirst nie wieder besser als bei deinem Debütalbum.
Gibt, glaube ich, sehr viele Gegenbeispiele. Aber du willst ja natürlich auf Nas mit Illmatic hinaus.
Ich will auf mehrere Künstler hinaus, weil ich das Gefühl habe, dass ganz viele Künstler, und vielleicht muss man den Zusatz geben, weil der Hunger danach fehlt, dieser Punkt, dieser Ansatz, wenn du Mucke machen willst, und meistens ist es noch in der klassischen Albumstruktur in der Vergangenheit immer so gewesen, am Anfang, da bist du frisch, da bist du heiß, da bist du da, da bist du schnell und heiß. Und guck mal, es gibt so viele Künstler, und das kann dir jeder große Rapper des Landes erzählen, wenn er heute Sachen macht, dann erzählen dir die Leute immer, ja, mach mal so wie früher, oder mach mal wie da bei dem ersten Album, oder mach mal irgendwie so einen Scheiß, sowas. Und jeder Künstler, der eine gewisse Vita hat, verflucht das und verzweifelt daran. Auf der anderen Seite ist ja aber auch der Effekt dessen, was ein Künstler groß gemacht hat, meistens der, dieser Impuls, dass er jung und wild in etwas hineingekommen ist und da etwas verändern wollte. Und wenn das grundsätzlich der Ansatz ist, bei dem, wie er seine Mucke macht, weißt du, dann finde ich, greift diese These. Weil am Anfang ist der Hunger am größten. Und den Hunger aufrechtzuerhalten, ist schwierig. Und wir haben in unserem ganzen Ding, wie gesagt, Nas, Illmatic, wir haben unter anderem Redman, der gerade 50 geworden ist, da habe ich auch darüber nachgedacht, ob der überhaupt in seinem Leben schon mal ein gutes Album gemacht hat. Ja. Aber der ist genauso immer wieder, das wird immer schwieriger für ihn. Ich glaube, selbst selbst bei Künstlern wie Casper und Materia haben wir, da ist es nicht das Debütalbum, aber korrigiere Debütalbum in diesen Patient Null, in diese Stunde Null.
Durchbruch vielleicht.
Ja, genau. Dieses wo die Essenz stimmt, wo du da bist. Und von dort an.
Ja, ich glaube, dass es in erster Linie für Alben gilt, die eine gewisse Zäsur irgendwie gebracht haben oder zumindest einfach direkt ein Klassiker waren. Und vielleicht ist das der Eindruck, der das dann hinterlässt, weil bei vielen Künstlern einfach das erste Album auch tatsächlich das Beste war, woran sie sich dann messen müssen. Und so ein, es ist ja nicht, das kommt ja nicht von ungefähr, dass man diesen Druck beim zweiten Album hat, wenn das erste sehr erfolgreich war. Man möchte ja den Erfolg bestätigen, man möchte vielleicht auch die Qualität halten, steigern, vielleicht seine Musik weiterentwickeln und geht dann durchaus verkopft da dran. Oder hat vielleicht auch keinen Hunger mehr, weil das erste Album für eine dicke Potte gesorgt hat. Also es gibt, glaube ich, viele Gegenbeispiele, aber vielleicht muss man die These ein bisschen umbauen und sagen, wenn dein erstes Album ein Klassiker war, brauchst du es gar nicht mehr versuchen zu toppen. Irgendwie so.
Es geht ja dann auch noch weiter, wenn dein Debütalbum kein Klassiker war, aber du als Künstler damit zumindest einen Aufschlag hattest oder eine Wahrnehmung. Mhm. Also verstehst du, du hast es nicht auf Klassiker-Level geschafft, aber du bist zumindest irgendwie auch Teil von etwas geworden, hast deinen ersten musikalischen Aufschlag gehabt. Wenn ich mir Playlisten heute angucke, keine Ahnung, auch Thank Backspin It's Friday, unsere Playlist, die jeden Freitag rauskommt, da sind so viele Namen drin jede Woche und immer wieder auch wieder neue Namen und immer wieder alte Namen. Und es gibt schon ein paar Künstler dabei, den ich schon ansehe und verstehe, oder wenn ich dann zuhöre, dann, ich sehe da schon den Wunsch darin, die Karriere vorzuführen, wieder aufzubauen, zu erhalten, neu zu machen, was auch immer. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, es ist nicht mehr das. Und es soll nicht dieses Gefühl von mach mal so wie früher, weil es cooler, sondern es fehlt auch irgendwie eine Prise. Mhm. Und das ist ein bisschen das, was ich meine.
Mir fällt da gerade zum Beispiel Beat halt ein, der irgendwie seit Jahren konstant released und released und released, aber einfach nicht mehr an diesen Impact von Arco damals rankommt. Null.
Und das kann er wahrscheinlich auch gar nicht mehr schaffen. Weil da dann wiederum, dadurch, dass der Hype um das alles, was in Arco passiert ist und wie er als Charakter da positioniert war und welchen Stellenwert diese ganze Epoche für Deutschrap hat, du kommst da gar nicht mehr an, egal was du machen willst. Und dann ist die nächste Generation an Hörern gekommen und die ist dann dir und deiner Kunst gegenüber auch noch undankbar, ob du jetzt das gut oder schlecht machst, was du da machst, noch auf einem ganz anderen Blatt. Verstehst du?
Aber dann, ich weiß nicht, es gibt ja auch manchmal gibt es auch Künstler, bei denen ich mich wahnsinnig auf das Debütalbum freue, weil sie irgendwie sehr vielversprechend sind und schon häufig gezeigt haben, dass sie es können, sind dann aber schon vor ihrem Debütalbum so satt, dass da nichts mehr zustande kommt oder zumindest, dass nicht die Ansprüche, die ich daran hatte, erfüllt werden können. Da fällt mir jetzt zum Beispiel, und ich habe es noch nicht gehört, ich habe nur ein paar Sachen gehört und die ganzen Singles, und das ist ja schon das halbe Album, das Samra-Album fällt mir da ein, von dem ich mir, als damals Rohdiamant rauskam, sehr, 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 sehr viel versprochen habe, weil mir dieser MPC-Sound und dieser alte nostalgische Bushido-Sound sehr, sehr, sehr gefallen hat, und er hat einfach krank hungrig klang. Und jetzt mache ich das Album an und dann habe ich da Anspielstationen, keine Ahnung, 18, 19 von über 20 Tracks. Der Track heißt Kobe Bryant, ne? Ein Name, der natürlich sehr viel Gewicht hat in diesen Zeiten, nachdem er beim Helikopterabsturz gestorben ist, und man denkt sich, vielleicht ist es eine Hommage an ihn oder sonst was. Und ich glaube, in der ersten Zeile, ich weiß gar nicht mehr, warte, ich habe es hier offen, was er rappt, er rappt einfach in der ersten Zeile: Kobe Bryant, luxuriöser Schlitten, nachts im Hilton, gib es Doggy-Style von hinten. Ist einfach so wieder nichtssagend, weißt du? Und dann höre ich mir irgendwo, so auf Social Media lese ich dann so Captions wie: Schiller und Goethe wären heute Rapper. Ja, genau. So, weil es ist einfach so ein bisschen lieblos. So, das ist dann das Debütalbum.
Ja, auch da sehe ich das Hungerproblem, dass du, guck mal, im Prinzip ist bei Trettmann das Debütalbum 2017 erschienen, obwohl er vorher 20 Jahre lang Musik gemacht hat, also das, was ich beschreibe, weil er es geschafft hat, bis zu diesem Punkt den Hunger zu behalten,
ja,
um genau weiterzumachen. Und selbst der hat ja mit dem Album danach das Problem, dass er vielleicht selber auch zufrieden ist oder dass er glücklich ist und dass das vielleicht auch gute Musik ist, die er macht. Oder auch ein Casper mit den Nachfolgealben. Und trotzdem wird immer das erste Album an irgendeiner Stelle als Maßstab für etwas genommen. So, das ist was schwierig und was auch immer nicht ganz fair ist. Und natürlich entscheidet dann die nächste Generation auch wieder darüber, was ihre Musik ist und was sie besser findet. So, das muss man auch immer klar dazu sagen, so dass das ganze Gequatsche über das beste Album und so, das ist auch schwierig. So, das geht schon los bei: Welches ist das beste Kendrick Lamar Album?
Oh Gott, Good Kid, Mad City. Andere, aber es gibt halt zig Leute, die ein anderes Album nennen werden.
Genau das.
Über Drake.
Genau das. So. Ja, genau. Und trotzdem bleib ich dabei, dass du immer noch so diese Prise von Debüt, von Aufschlag, die kannst du nicht mehr auffangen. Und wenn du groß bist, dann ist das nicht weiter dramatisch, weil du vielleicht eh auf einer Welle schwimmst oder dich weiterentwickelst oder dann vielleicht auch nochmal ein anderes sehr krasses Album machen kannst, das auf andere Art und Weisen beeindruckt, weil es dann vielleicht noch mehr Radiozuhörer trifft oder so. Wenn du aber klein bist, kann das dazu führen, dass dieser Karriere, die du und die Vorschusslorbeeren, der Vorschuss und die Möglichkeiten, die du gehabt hast, dass die einfach dazu führen, dass du trotzdem nicht weiterkommst. Und dann muss man eigentlich sich die Frage stellen, was macht man dagegen?
Das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu meiner These. Denn meine schlägt dann eine ähnliche Kerbe und könnte deine direkt über den Haufen werfen. Meine These ist nämlich, ich habe übrigens erst überlegt, beziehungsweise jetzt gerade in der Aufnahme beinahe überlegt, ob ich meine These spontan ändere und sage, Culture Candela hat den Verstand verloren oder haben den Verstand verloren, weil die sich hier parallel zu unserer Aufnahme um Kopf und Kragen tweeten.
Super, das gucke ich mir nebenbei an.
Mach das mal bitte. Die fragen sich nämlich, warum man keine Festivals machen kann, wenn Autohäuser aufhaben. Vielleicht, weil nicht 20.000 Menschen gleichzeitig einen Kleinwagen kaufen wollen.
Ja, genau. Da klingt eine gewisse Prise Verzweiflung raus, habe ich das Gefühl.
Ja, aber ja, Culture Candela. Meine These ist nämlich, dass UFO 361 endlich das Album macht, was ich immer von ihm haben wollte. Weil ich fand die Single-Auskopplung richtig, richtig stark allesamt. Und naja, ich war eigentlich seit Ich bin drei Berliner permanent enttäuscht von ihm, weil mir, glaube ich, der Hunger gefehlt hat. Und jetzt ist er wieder da. Scheinbar.
Ja, man weiß es nicht genau. Ich glaube ja auch, dass es eine sehr, also künstlerseitig, eine sehr schwierige oder schwierige Aufgabe ist oder eine sehr herausfordernde Aufgabe ist, wenn du auf der einen Seite von Rollies und Gold und von deinem Status musikalisch berichten willst und zeitgleich auch noch sehr, sehr geile Mucke machen willst. Das können ein paar Amis, finde ich, sehr, sehr gut. Mhm. Aber du läufst immer Gefahr, dass du so ein kleines bisschen in deiner eigenen manchmal vielleicht auch sogar die Paranoia darüber, dass du etwas erreicht hast, was du ja zweifelsohne verdient auch erreicht hast, sonst wärst du nicht da, wo du bist. Aber der Kampf darum, es vor Neidern zu schützen oder sich mit dem Hass von anderen zu beschäftigen, größer ist als der Kampf um die eigene Qualität.
Ja, man darf ja jetzt auch nicht den Teufel so an die Wand malen. Ich meine, seine Musik hat ja extrem gut funktioniert und er hat ja Erfolge gefeiert. Ja. So, ne? Ich tue ja gerade so, als hätte er die letzten Jahre
nichts gerissen. Endlich ist er zurück.
So, aber ja. Es war halt nicht das, was ich mir immer von ihm versprochen habe, weil er ja schon ein Künstler ist, der in Deutschland so ein bisschen outstanding ist und er schon seinen eigenen Film fährt und sehr nah dran ist an dem aktuellen Zeitgeist in den USA. Das sehen ja auch große US-Künstler, die ja auch dann bereit sind, mit ihm Musik zu machen. So sei es Quavo, Gunner oder jetzt aktuell Future, aber ich für mich war er halt eine Zeit lang auf seinem eigenen Level sehr durchschnittlich und ich habe immer gedacht, das ist nicht das Maximum, was er machen kann, was er leisten kann. Er war letztens mit Aria von hiphop.de live, hat ein Interview geführt, so eine Viertelstunde lang und da kam er mir sehr fokussiert vor und auch irgendwie sehr, sehr ruhig und zufrieden. Und er hat das auch selber nochmal ein bisschen bestätigt, weil er hat ja, ich weiß nicht, kannst du dich an diese Rest in Peace UFO 361 Zeit erinnern, wo er sich selbst begraben hat und so weiter, um nur ein paar Wochen später wieder aufzukreuzen. Das war ja auch ein bisschen, naja, ich sag mal, das hätte besser funktionieren können, dieses so, oh, UFO beendet seine Karriere, nur das hat ja irgendwie ihm keiner abgenommen damals. Da meinte er ja auch, er hat gesagt so, ich musste Wave, das war das Album, was danach kam, ich musste da schon hochkarätige Features und so weiter, also Deutschrap-Features am Start haben und einen Sound haben, der auf jeden Fall funktioniert, damit das mit dem Comeback klappt, hat er so gesagt. Und das war also nicht das Album, was er sich so vorgestellt hat zu der damaligen Zeit. Er war nicht wirklich zufrieden damit und das ist auch meine Meinung, weil wenn du in Deutschland einen Sound liefern möchtest, der eigentlich dem aktuellen Zeitgeist der USA entspricht, dann ist da vielleicht Kontra K der falsche Feature-Gast. So, weil das einfach nicht die Musik ist, die ein Kontra K macht und auf der ich Kontra K hören möchte oder so. Das ist aber trotzdem natürlich eine Kombination, die auf Streamingdiensten extrem gut funktioniert, UFO und Kontra K. Und jetzt auf dem neuen Album keine Features, nur Future drauf. Die Beats klingen allesamt geil, OZ hat mitproduziert, die Songs klingen geil. So, mit den Inhalten kann ich nichts anfangen. Es geht eigentlich nur um Geld verbrennen und wie viel Kohle er hat. Aber ich meine, es geht bei den Amis ist es genau der gleiche Film und ich ziehe es mir trotzdem da rein.
Aber das ist das, was ich meine. Dass es sehr, sehr wenige Künstler gibt, die in der Lage sind, genau diese gewisse Ignoranz über den hohen Status, den man hat, auch über Musik zu verkörpern. Shindy kann das gut.
Genau.
Ist sehr in der Lage, diese gewisse Ignoranz auf Platte zu packen. Es gibt aber einen ganz anderen interessanten Fakt, weil wenn wir uns jetzt wieder meine These in die Hand nehmen und mit Leuten darüber reden, was ob das Debütalbum das Beste ist, dann lass uns mal mit 500.000 UFO-Fans reden, die sagen, ey, Kevin, du hast keine Ahnung, das alles war das Shit, was er gemacht hat bisher und das ist das Beste, was er je gemacht hat und so. Irgendwelche Releases dazwischen.
Ja.
Das heißt, er macht ja, und da sind so andere Faktoren, die dazugehören, in diesem Fall, was die Musik angeht, vielleicht auch das Altern, das wie so ein Wein, das Reifen, sich dann vielleicht auch manchmal mehr angekommen fühlen, führt dazu, dass der Kosmos, in dem er sich vorher gesehen und ausgetobt hat und der Kosmos, in dem du gerne Musik konsumierst, und da muss ich mich genauso mit reinnehmen, aber wir sind ja nochmal ein unterschiedliches Alter, nähern sich an der Stelle wieder an. Was ja sogar ganz spannend ist, ob sich dann andersrum die alten Fans abwenden, weil sie dann laut meiner These wieder sagen, früher war alles geiler. So. Und jetzt macht... Jetzt macht er den guten abgehangenen Rotwein oder das wahrscheinlich nicht. So, verstehst du, was ich meine? Also man kann sich da herrlich in Dreis drehen, je nach subjektiven Punkt, wo du gerade auftauchst.
Ja, aber ich kann mich dran erinnern, ich weiß gar nicht, entweder war es bei meinem Album des Monats, als wir über 808 oder so von ihm gesprochen haben, oder es war auch im Stammtisch, als ich gesagt habe, ich wünsche mir einfach mal, dass er sich 2 Jahre einschließt oder ein Jahr und ein Album macht. So ein richtig rundes Album. Aber ich glaube, das ist dann auch einfach der Unterschied, ne? Also ich hätte gerne ein rundes, schönes Album, so, und vielleicht will der durchschnittliche UFO 361-Fan einfach nur geile Singles ballern für, ne, das, wo zwischendurch mal eine richtige Perle dabei ist, und will sich das Album gar nicht am Stück geben. Aber der hat ja auch einfach so einen konstant hohen Output. Der hat, glaube ich, jetzt in 3 Jahren 5 Releases rausgeballert oder so. Also schon sehr, sehr, sehr viel. Und jetzt hat er sich mal ein bisschen Ruhe genommen, hat er auch selber gesagt, um das Ding da fertig zu schustern. Und ich weiß nicht, ob du die Videos gesehen hast, aber das ist nochmal echt ein Sprung. So ein richtig krasser Sprung bei Alleine sein, glaube ich. Ist ja auch einfach alleine im Stadion von Beşiktaş und steht im Mittelpunkt und rappt. Ist schon krass.
Ja.
Krass. Das ist halt etwas, er ist halt over the top, und dann ist es auch nicht mehr dieses Standard, ich zähle mein Geld und bla bla bla, ich bin so reich, sondern dann ist es ja schon wieder eine Kunstform. So, wenn man so dolle übertreibt, wie du schon gesagt hast, wie auch bei Shindy zum Beispiel.
Ja, ich glaube, das ist dann irgendwie das, was, also das ist diese Stufe, die du schaffen musst, wenn du auf einem künstlerischen Level, auf einem Erfolgslevel, wenn deine Zahlen etwas ausdrücken, dass du in einer eigenen Liga spielst, dann musst du schaffen, künstlerisch dich quasi auch, das ist ein bisschen wie diese schwarze Kreditkarte, musst du dich persönlich mit in dieses Level reinbringen, und ich glaube, da ist er gerade auf einem ganz guten Weg dahin, dass er eine gewisse Ignoranz auch allem drumherum, vielleicht auch Kritikern gegenüber haben kann, das gehört dann auch dazu. Ich finde das sehr spannend, und ich muss aber auch dazu sagen, dass ich ebenso wie du auch das Gefühl habe, dass ich momentan mehr UFO-Songs gut finde, als ich es noch vielleicht vor 2 Jahren der Fall war, weil es jetzt sich nach mehr Musik anfühlt, die auch in meine Richtung strahlt. Vielleicht habe ich mich auch musikalisch durch meine ganzen Ami-Sachen ein bisschen mehr dem wieder angenähert.
Ja, das ist sehr nah dran, auf jeden Fall, was du so hörst.
Es gibt so ein bisschen so ein ja, vielleicht ist es das einfach, ich kann es nicht genau sagen. So oder so, die Thesen sind dazu da, damit wir darüber diskutieren können, und ich würde mich freuen, wenn ihr auch ein bisschen mit einsteigt, auf den Social-Media-Kanälen, auf dem Instagram-Account wahrscheinlich hauptsächlich würden sie, Kevin ist gerade, deswegen muss ich jetzt weiterreden, ich kann ihn jetzt kurz mit einbeziehen, einfach eine Frage zu stellen. Sag mal was. Ja, genau. Was genau. Also die Thesen sind...
Und auch diese saftigen Weintrauben.
Ich habe Hunger, Alter. Die Thesen sind dazu da, dass ihr mit einsteigen könnt. Macht das bitte und schickt uns gerne auch eure Thesen. Sagt, was ihr denkt. Was sind eure Thesen, die wir mal besprechen sollten? Was wir jetzt auf jeden Fall besprechen, sind die News. Und damit geht's jetzt weiter. Fangen wir an mit den News. Die erste, die wir auf der Liste haben, ist auch eine um Superlative, ne?
Ja, das ist auch direkt wieder etwas, womit sich UFO schmücken kann. Wenn es eh nur um Rich sein und um Reichtum geht. Er hat nämlich einfach den weltweit erfolgreichsten Producer derzeit auf seinen letzten Singles dabei, nämlich OZ aus der Schweiz. Der führt momentan die Top 100 Billboard Producer Charts an, was schon krass ist, weil du dich dann ja, also es ist generell schon krass, der erfolgreichste Hip-Hop-Produzent der Welt zu sein, aber er ist ja nicht nur der erfolgreichste Hip-Hop-Produzent derzeit, sondern einfach weltweit der erfolgreichste, zumindest laut den Billboard-Charts und den dort gemessenen Parametern, der erfolgreichste Musikproduzent der Zeit. Das heißt, du setzt dich dann ja auch mit Produzenten auseinander, die The Weeknd oder Dua Lipa und andere große Popstars produzieren. Stehst mit denen in Konkurrenz, und er ist gerade die Eins, weil er nicht nur, weil er halt zum Beispiel Toosie Slide von Drake produziert, er hat Life's Good von Drake und Future produziert, er
das
hat,
muss man sich mal vor Augen
die führen, beiden Alter. Singles von Shindy produziert, der, glaube ich, auch in Deutschland auf 3 gegangen ist mit What's Love, er hat jetzt UFO 2 Singles mit produziert, also, und da kommt ja auch eine gewisse Exklusivität mit, ne? Also er produziert ja nicht für jeden Hans und Franz, sondern du musst schon ein bisschen was mitbringen mittlerweile, um von OZ Beats zu bekommen und seien es nur die Drums.
Es ist schon ziemlich beeindruckend und auch ein schönes Signal, finde ich, wenn du siehst, wie international die Sachen funktionieren. Und er muss da ja auch sehr gute Arbeit geleistet haben in seiner Vergangenheit schon. Wenn man sich die Vita durchguckt, ist da ja schon einige Male ein guter Aufschlag auch in den USA passiert. Ich frage mich immer, wie das am Anfang läuft. Also der ganz erste Kontakt, war der erste?
Ich glaube, es ist relativ unromantisch.
Ja, aber ist so, du musst ja trotzdem, du brauchst ja einen Door-Opener und du musst ja irgendwie in der Lage sein, von A nach B zu kommen und so. Das finde ich halt total faszinierend daran.
Da erinnere ich mich gerade, weißt du noch, letztes Jahr, das war auch ungefähr um diese Zeit, als wir in Dänemark waren und uns mit diesen beiden dänischen jungen Produzenten unterhalten haben. Das waren, wie heißen die noch? Benjamin Lassenier heißt der eine. Mhm. Der ist in Dänemark auch ein kleiner Social-Media-Star, weil er einfach nur 1:1 aussieht wie Justin Bieber. Das ist ein zweifelhafter Ruhm, aber Dänemark hat es eine Zeit lang gereicht, um ein Star zu werden. Und der produziert zusammen mit seinem Kumpel Lukas, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, und Trippie Redd war live auf Insta. Und Benjamin hat ihn einfach genervt, yo, nimm meine Anfrage an, lass mich live sein, ich spiele den Beat vor. Und dann hat er den Beat vorgespielt, Trippie Redd hat gesagt, Alter, der ist geil. Und dann hat er ihn gepickt, Benjamin hat ihm hingegen geschickt, Trippie Redd hat drauf gerappt, hat es veröffentlicht und dann hatte er sein erstes US-Placement und so ging es dann so peu à peu weiter. Auch, wir waren ja auch in Luxemburg, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen, da war auch jemand dabei, André, aka Majestic, als Produzent, der hat auch schon bei Leuten wie Gunner, glaube ich, und ein paar anderen US-Leuten Sachen platziert und ich glaube, die schicken einfach nur ganz, ganz viele Pakete und hoffen, dass was gepickt wird und dann ist es so, wie Mund-zu-Mund-Propaganda oder auch, man sieht ja, wer was produziert hat, ne? Wenn man sich Releases von Künstlern anguckt. Man kann ja bei Spotify, kann man sich ja die Credits anzeigen lassen. Und ich glaube, dann ist es einfach wie bei The Crates. Das war für mich auch so ein Schneeball-Effekt hier in Deutschland. Irgendjemand fing an, The Crates Beats zu haben und jetzt hat gefühlt die Top 5 Riege in Deutschland nur noch The Crates Beats.
Ich glaube auch. Dann gibt es ja dazu noch das Momentum, dass du als Produzent eine gewisse heiße Phase hast. Crates haben das definitiv. Mhm. Wie lange das vorherrscht und wie lange das bleibt, ist dann so der nächste Punkt. Es gab auch mal Zeiten, da waren Farhot und Bezerzian das, was jeder in Deutschland haben wollte. Oder M3 und Neut. Das passiert immer so ein bisschen in Wellen, habe ich das Gefühl. Ich habe einfach nur nebenbei mal auf die Schnelle den Wikipedia-Eintrag zu ihm aufgemacht und habe hier so grob gefunden, dass es mit Nazar nochmal angefangen hat, ja, aber das ist nur eine kleine Randnotiz. Aber viel mehr das schon. Ja, genau. Das aber viel mehr so 2014 schon. 2014 schon die ersten internationalen Sachen auch mit dabei gewesen sind. So auch ein Travis Scott steht da schon 2014. Krass. So dass an irgendeiner Stelle auf jeden Fall sehr gute Arbeit gelassen. Er hat ja, glaube ich, auch schon ein Interview bei hiphop.de, glaube ich, mal gegeben. Ne? Mhm. Ich glaube, da gab es mal. Da wird es bestimmt im Detail nochmal erzählt worden sein. So oder so, sehr spannend und auch sehr beeindruckend, finde ich.
Ich würde super gerne mal mit, keine Ahnung, vielleicht mal Falk oder so zusammensetzen. Ja. Was da so zustande kommt, was da für Geschichten rauskommen.
Vielleicht lass uns das doch machen. Ja. Ich mach das mal auf. Ich mach das fast mal auf. Die kleine Randnotiz ist ja bei uns, dass wir natürlich auch in dieser Zeit das Homeoffice-Video-Konzept für Backspin erweitern und umbauen. Das heißt, mehr von diesen Videosachen passieren werden, logischerweise. Und das macht uns es vielleicht auch ein bisschen einfacher, mal Falk und Ozzy zusammenzubringen, wenn Ozzy denn Bock hat. Und das finde ich mal heraus.
Ey, ich habe mal so eine Legende gehört, vielleicht kannst du mir da mehr zu sagen, aber es gab ja auch so, weißt du noch, als diese Zeit, als so Hi-Hat Club und so regelmäßig rauskam auf Vinyl und es auch so die Boom-Bap-Szene so richtig gebrodelt hat, sage ich mal. Also in meinem Gefühl gab es eine Zeit, wo dieser Vinyl-Hype so richtig da war. Und
voll,
auch,
definitiv.
Ne, da ein bisschen. Und auch Dexter so mit zu den heißesten Produzenten des Landes gehörte, tut er natürlich immer noch, aber
ich würde sagen, in einer bestimmten Blase war da ein sehr großer Hype um etwas entstanden, den Producer berechtigterweise endlich ein bisschen mehr in den Vordergrund geschoben hat.
Genau, und ich hatte irgendwann mal das Gefühl, dass so richtig viel Druck auf dem Namen Dexter war. Mhm. So auf dem Kessel. Und dann habe ich immer so ein Gerücht gehört, weil seine Beats so gefragt waren, dass man sich bei ihm bewerben muss, so mäßig. So wie so ein kleinen, wie so ein kleinen Essay. So 300 Wörter, warum möchtest du ein Beat von mir? Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn das stimmt, finde ich es richtig geil.
Ich kann dir nicht sagen, ob es da offiziell irgendeine Verkündung zu gibt, aber ich kann mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass es sowas gibt, weil ich würde sagen, jedes Gespräch, das ich mit ihm dazu mal hatte, zeigt, dass er den ganzen Scheiß ja nicht macht, um damit Star zu werden oder ganz viel Geld zu verdienen, sondern aufgrund seines zweigleisigen Berufsfeldes, er ist ja Arzt nebenbei, hauptberuflich, glaube ich, genau sich das leisten kann. Und dann auch wieder eine gewisse Exklusivität und minimalistische Art in der Platzierung von den eigenen Arbeiten entsteht, die dazu sorgt, dass, wenn die dich cool finden, dann ist man auch dabei. Und eine gewisse Überheblichkeit hat bisher noch keinem Künstler geschadet.
Ja, also wenn es irgendjemand weiß, ich freue mich auf geheime Infos, liegt es mir.
Was hat zwei Daumen und ist der König der Überleitung? Denn es gibt auf jeden Fall in den USA auch Künstler, die eine gewisse Prise Überheblichkeit durch ihr Leben tragen und die auch schon mal mit OZ zusammengearbeitet haben. Wer könnte es sein, Kevin?
Lass mich kurz nachdenken. The Game.
Richtig. 7 Millionen Dollar ärmer, weil er einen Prozess verloren hat. Kannst du uns kurz zusammenfassen, worum es geht und warum mir das offensichtlich scheißegal ist?
Es ist, so traurig es ist, glaube ich, ein typisches Rapper-Ding oder vielleicht auch einfach ein Ding, was Männern passiert, wenn sie zu viel Geld haben und jahrelang alles machen konnten, was sie wollten. Er wird auf jeden Fall beschuldigt, in einer Bar, ich glaube in Chicago war es, eine Frau belästigt zu haben und übergriffig gewesen zu sein. Sie hat ihn daraufhin auf 10 Millionen Dollar verklagt. Er ist zu keinem einzigen Gerichtstermin erschienen, hat kein einziges Urteil akzeptiert, hat sich da auch nie zu geäußert, außer mal in seiner Instagram-Story Suck my dick oder so zu schreiben und wurde nun dazu verklagt, alle Erlöse seines letzten Albums an sie abzugeben, beziehungsweise er wurde auf 7 Millionen Dollar verklagt, nicht auf die anfangs erhobenen 10 Millionen Dollar, möchte diese 7 Millionen Dollar nicht zahlen und jetzt muss er einfach alle Erlöse, die von seinem letzten Album kommen, an sie abgeben.
Ey, man muss ja mal klar machen, ne, wenn ich ein bisschen grinse, der Grundkernthema dieser ganzen Sache, bin ich genau bei dir, ist etwas, was es in der Welt wahrscheinlich in der Vergangenheit viel zu oft gegeben hat und wo jeder Prozess, der dazu führt, dass darüber diskutiert wird, ebenso dazu führt, dass diesem Thema endlich mal an den Kragen gegangen wird. Ich glaube, es gibt ja dann aber, solange es von ihm keine Aussagen gibt, auch Schwierigkeiten bei der Beweislage. Das
Urteil... Ja, aber keine Aussage zu dem Thema ist halt auch...
Ja, lass mich bitte zu Ende bringen. Ich glaube aber, dass die Tatsache, dass er sich nicht äußert, ja A, dazu führen kann, dass er eventuell bestimmte Dinge nicht sagen möchte oder nicht ins Kreuz hören möchte und B, wenn du The Game bist und wir gucken uns mal The Game und seine Karriere an und sein Gesamtauftritt, dann ist es ein kleines bisschen so wie bei dem einen oder anderen Deutschrapper, den wir auch haben, da brauchst du nicht viel Fantasie, um dir eine Theorie zu überlegen, wie er seine Rapperkarriere 20 Jahre lang geführt hat.
Was hast du gedacht?
Genau, und dann hast du am Ende ein Ergebnis, dass da obendrauf noch die Kirsche auf die Sahnetorte oder die Streusel über den Kuchen packt, die noch eine gewisse Ignoranz, Verantwortlichkeiten in der Gesellschaft dazu führt. Und dann ist es wie so ein Meme, ehrlicherweise, dass The Game, der zweifelsohne, und da sind wir übrigens bei meiner These, mit The Documentary, eins der größten Hip-Hop-Alben der West Coast-Geschichte gemacht hat. Mit der Kleinigkeit, dass da so inhaltlich ein paar Brücken drin sind, die ein bisschen absurd sind. Das ist wieder ein anderes Thema. Er rappt zum Beispiel, I woke up at the coma 2001 about the same time Dre dropped 2001.
Hat er da nicht gedroppt.
Hat er gar nicht, hat er 2 Jahre vorher gedroppt. Aber vielleicht ist er ein bisschen häufiger auf den Hinterkopf gefallen. Aber charaktertechnisch halt schon eine echte Type, wie man zu sagen pflegt.
Hat Dre nicht sogar diesen Track produziert? Dreams? Ja. So, muss der nicht mal gesagt haben, hey, Diggi.
Ich verstehe es bis heute nicht. War übrigens eine der Fragen, die du im Test beantworten musstest, wenn du bei Baxman Praktikum machen wolltest. Wir haben so einen Fragenkatalog gehabt.
Oder Falk in seinem aktuellen neuen Format bei uns drüber gesprochen, über diesen Test.
Ja, ich habe die Folge noch nicht komplett gesehen. Nee, no, kann er nicht. Schöne Grüße. Wird er nie. Du musst schon dich für ein Praktikum bei uns bewerben und zu einem persönlichen Gespräch mit Kevin eingeladen werden. Dann kann es sein, dass du diesen Test siehst. Aber das, um zurück zum...
Das ist die größte Hürde.
Genau, aber um zurück zu diesem Thema zu kommen. Ganz ehrlich, ich finde es einfach nur richtig und konsequent. Egal, ob es... Also ab es 100% stimmt oder nicht, wird der Richter an der Stelle gesagt haben, ey, weißt du was, du Otto, wenn du nicht in der Lage bist, hier dich vernünftig dem Ganzen zumindest zu stellen, dann hast du es auch nicht besser verdient. Und scheinbar ist es auf der anderen Seite, trifft es dann auch nicht den Falschen. Ohne jetzt weiter, wir können kein Urteilen vorwegnehmen, aber vom Gefühle trifft es nicht den Falschen. Und es ist eine gewisse lustige Ironie, die daraus entsteht, dass ein Künstler, der sein letztes Album gemacht hat und damit die Karriere, die in den letzten Jahren eh schon ein bisschen so Richtung, das war so eine lange Strecke, so eine lange Autobahn, wo du so Autos ausfährst und dann irgendwann so geht's für so ihn auf andere
immer mehr Felder. Richtung von so Stadion, große Venue, mittelgroße Venue, ja. Kleine Venue,
Möbelhauseröffnung.
Geburtstage und Bar Mitzvahs spielen.
Ich stelle mir das gerade so vor.
Das geht immer weiter runter, ja.
Und das Ding ist, er wird jetzt ja noch weniger machen, ne? Weil jede Art von Provisionen, Lizenzgebühren, Gehälter, alles wird einbezogen. So.
Ja, ich glaube auch mittlerweile, ne? Also er wird sein Leben lang wahrscheinlich gut leben können von seiner Musik und den Rechten, sofern er sie besitzt und weiter besitzen darf und nicht abdrücken muss, wird er immer noch gut davon leben können, aber trotzdem glaube ich, dass 7 Millionen Dollar schon keine Kinkerlitzchen sind für ihn, also das sieht man ja an so Beispielen wie 50 Cent, dass da durchaus mal finanziell alles auf ein bisschen wackeligen Bein stehen kann und mit ein bisschen Pech geht es dann bergab, aber es ist ja auch mal wieder so ein Zeichen, es juckt ihn nicht, ne, und das ist ja auch so ein Rap-Ding mal wieder so. Scheinbar konnte man sich darauf einigen, dass so Homophobie nicht gehen und dass Rassismus nicht geht, aber so Sexismus wird und auch so Übergriffigkeiten werden immer noch so ein bisschen als Kavaliersbeleg betrachtet, was aber ich hoffe, wir kommen da bald mal hin. Und wenn
ja,
wir es nur so lernen können, dann muss es so sein.
Hast du am Wochenende die ging bei Instagram ein bisschen rum, die Videos vom, ich glaube, Videodreh von Bas Blueface gesehen?
Nee. Was war
das? Da sind halt irgendwie, ich glaube, es war Blueface, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber da waren halt ganz viele Mädels klischeehaft fürs Video und alle in Badeanzügen und Bikinis und hauen sich richtig auf die Fresse. Also untereinander. What? Ja, untereinander. Und das macht diese ganze Welt immer so absurd in Amerika. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Hausnummer, was so die Größenordnung und die Egos, die wie ist das Wort dafür, die Intention hinter all dem, so, das darf man nicht unterschätzen, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass auch so ein Typ wie The Game, der jetzt auf 7 Millionen scheißt, offensichtlich auf 7 Millionen scheißen kann. Und warum er das tut, steht auf einem anderen Blatt, so, aber es macht's, es ist also eine ganz komische Welt, die sich da immer wieder auftut in diesen Sekunden. Wo ich mich dann doch irgendwie wohler fühle, wenn ich mich mit anderen Themen beschäftigen darf.
Zum Beispiel?
Ja, die Überleitung war jetzt nicht gut, weil das...
Es wird nicht besser. Wir haben keine schönen Themen mehr auf der Liste.
Pass mal auf, aber dann mache einen ziemlich harten Cut. Mhm. Die Tatsache, dass es keine Großveranstaltung bis Ende August geben soll, was glaubst du, was macht das mit deiner These von vor 2 Wochen?
Die habe ich ja direkt widerlegt und habe gesagt, dass wir vielleicht sogar dieses Jahr, also erstens habe ich gesagt, ich möchte mich gar nicht mehr aus dem Fenster hängen, was dieses Thema angeht, weil wir sind keine Profis und ich kann mir sogar vorstellen, dass wir halt Großveranstaltungen wirklich dieses Jahr gar nicht mehr sehen. Zumindest nicht mit Publikum. So, Grüße an Culture Candela an dieser Stelle. Vielleicht mal eure Quellen checken. Aber ja, schon traurig. Schon richtig traurig, wenn ich so an den Sommer denke. Und wir keine Festivals haben werden. Aber es ist wahrscheinlich die beste Lösung so.
Ich fand es ganz interessant, dass die Kollegen vom Splash. Also ich glaube, am Montag kam die Nachricht und am Dienstag dann erst das Ende vom Splash-Festival für dieses Jahr verkündet haben.
Wir wollten es auch nicht so richtig einsehen.
Ja, ich habe so überlegt, ey, warum macht ihr das einen Tag später?
Sind wir davon betroffen?
Habt ihr zwischendurch, habt ihr irgendwie noch irgendwie an bundeskanzlerin@splash.com oder andersrum eine Nachricht geschickt? So? Habt ihr da irgendwie noch eine Quelle gehabt?
Ich kenne da einen im Kultusministerium. Cool, ja, von mir.
Das Problem an der ganzen Geschichte ist, ich bin mal gespannt, wie das im internationalen Vergleich wird. Denn falls ich mich wiederhole, Entschuldigung, aber das Splash Festival oder sowas ist das eine. Ich bin auch immer jedes Jahr gerne aufs Hip-Hop Camp gefahren. Die sitzen in Tschechien. Wie macht Tschechien das? Darf man in Tschechien früher wieder in irgendwelche Veranstaltungen? Was ist da mit dem Sziget Festival in Budapest?
Frauenfeld.
Frauenfeld, theoretisch ja, schon Frauenfeld in der Schweiz. Also
ich habe auch nämlich einen Bericht vor kurzem gelesen, dass das Frauenfeld von Corona stark gefährdet ist.
Ja, aber noch nicht offiziell abgeblasen. Also sagen wir mal so, ich gehe schon fest davon aus, dass das auch alles nicht stattfinden wird. Ne? Und das ist schon echt ein Schlag ins Kontor aus so vielen verschiedenen Gründen. Ich will gar nicht mal unbedingt, die ersten Faktoren sind, die bei allen durchkommen, ist, oh scheiße, keine Festivalpartys, ist voll kacke und oh, für die Künstler, oh, wir können alle nicht auf Festivals spielen, die eigentlich Gefickten bei der ganzen Veranstaltung sind, aber die Roadies, die Mucker in den Bands, und da rede ich jetzt nicht nur von Rap, da rede die ganzen Tourbegleitungen, die Tourmanager, die Booker, auch da gibt es große Buchagenturen, die, ne?
Die Venues,
dort dann die das Personal so, und ich weiß nicht, ihr könnt ja selber in eurem Freundeskreis, werdet ihr selber wissen, wie viele Menschen in eurem Freundeskreis davon abhängig sind, während des Studiums in Bars oder auf Konzerten oder Veranstaltungen Jobs zu machen. Und das ist der eigentliche Knaller an der ganzen Geschichte. So.
Ich habe während meines Studiums ja auch im Einzelhandel gearbeitet, 4-5 Jahre lang. Ich wurde pro Schicht bezahlt, und wenn man keine Schichten machen kann, dann kriegt man kein Geld und muss aber trotzdem weiterhin Miete und alles Mögliche zahlen. Und genauso geht es ja auch eben Venues und Bookern und all diesen Menschen, die müssen weiterhin ihre Miete zahlen. Und eine Venue in einer attraktiven Lage, nehmen wir zum Beispiel mal, keine Ahnung, Hamburg, das Docks oder so. Ich möchte nicht wissen, was sie an Miete abdrücken pro Monat, so damit sie da ihre Venue haben können. Und wenn dann ein Dreivierteljahr lang kein einziger Cent reinkommt durch Einnahmen, dann kann es schon mal eng werden.
Ich bin mir auch gespannt, inwiefern die Veranstaltung von die Absage von Großveranstaltungen auch dazu führt, dass wir noch den einen oder anderen einen zusätzlichen Hilfsschirm bekommen werden für Kunst, denn es kann und wird nicht damit getan sein, Künstlern und sonstigen Freiberuflern jetzt für den März bis Mai so ein bisschen Rettungsschirm zu geben, um ein paar Monate zu unterstützen, aber man jetzt im Prinzip schon weiß, dass auf jeden Fall bis Ende August und wahrscheinlich wirklich dieses Jahr keine Veranstaltungen mehr passieren werden.
Aber glaubst du, dass dann dass dann auch so Veranstalter dazu gezwungen werden, noch, oder unsere Szene dazu gezwungen wird, noch kreativer zu werden? Weil ich meine, wir sind jetzt alle sehr schnell auf das Medium Livestream umgeschwungen, und es gibt sehr viele Home-Konzerte und so weiter, die dann gestreamt werden. Jetzt die Seebrücke zum Beispiel hat, glaube ich, über 30.000 Euro gestern in Livestream an Spenden für den guten Zweck zusammensammeln können mit einem Festival-Line-Up, was dann den ganzen Tag gestreamt worden ist, wo dann alle von sich zu Hause aus gestreamt haben, Musik gemacht haben, Programme gemacht haben. Aber glaubst du, das ist das Ende der Fahnenstange? Also irgendwas muss man sich ja einfallen lassen. Sido gibt zum Beispiel jetzt ein Autokino-Konzert, wo man dann auf Abstand im Auto sitzt. Das ist natürlich eine Idee. Aber ich glaube, wir werden da noch kreative Dinge sehen. Und dass man da dann auch das Entertainment von zu Hause aus neu denken wird. Auch vielleicht eine Paywall.
Auf jeden Fall. Ich meine, das wird schon dahin. Guck mal, am Ende des Tages funktioniert die Verbindung zwischen Künstler und Fan immer auf der Support-Ebene. Ganz ohne Frage. Und die ist ja weiterhin da. Wenn du aus Rap-Sicht die Box hattest, die ja auch ein Support-Element gewesen ist und dazu geführt hat, dass Künstler von Fan ein paar Euro mehr gekriegt hat für eine kleine Gegenleistung, aber vor allen Dingen, weil er der Künstler gewesen ist, dann wird diese Streaming-Welt und es wird dann keine Konzerte geben und es wird keine Tour geben, Leute kreativ machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ein bisschen auf das achten sollten, was Sido da so veranstalten wird, denn der ist bei vielen Dingen gerade sehr, sehr weit vorne dabei. Mhm. Und da kannst du davon ausgehen, dass er der Typ ist, ich lehne mich mal aus dem Fenster, er wird der erste Typ sein, der die virtuelle Tour verkünden wird in irgendeiner Form. Ich habe mit niemandem gesprochen. Ich spekuliere gerade 100%. Mhm. Aber irgendeine Form von virtueller Tour, die vielleicht, guck mal, du kannst ja theoretisch überlegen, ob du Zugänge per Kameraansicht verkaufst.
Ja, ich weiß nicht, hast du von diesem, ich glaube, das ist eher etwas, wo wir in der Zukunft mal hinkommen werden. Ist bei dir auch bei WhatsApp dieses 8D Billie Eilish Club Audio rumgegangen?
Nee.
Hast du das bekommen zufällig? Ich kann dir das gleich mal schicken. Das ist auch auf YouTube geleakt mittlerweile, einfach Billie Eilish WhatsApp 8D Audio oder so. Ist krass. Du kannst es dir mit echt stinkt, das ist ja echt keine gute Qualität, wenn du dann so eine Sprachnachricht bekommst, so ein MP3, was durch 100-mal durch WhatsApp gejagt worden ist. Du kannst es dir einfach mit deinen normalen Kopfhörern anhören. Das müssen gar nicht keine krassen Studio-Kopfhörer oder so sein. Und es klingt krass. Der Sound ist richtig heftig. Und es kommt von links, rechts. Es ist halt 3D Surround Sound. Und wenn ich mir das vorstelle und wir dann irgendwann, keine Ahnung, eine Google Lens haben oder eine VR-Brille zu unserem Alltag gehört. So, dann
krass,
kann ich mir
das macht
schon
mich gerade
voll
fertig. Ich höre das gerade.
Hörst du es gerade parallel? Ja, dann macht es dich richtig fertig, wenn ich dann auch noch hier rumsage.
Alter Schwede.
Und jetzt stell dir mal vor, du hast eine VR-Brille auf und stehst in einem Konzertsaal. Das kann man ja auch einfach, das muss ja gar nicht real stattgefunden haben. Stehst zwischen anderen Menschen, hast so eine Audio, wenn du nach links und rechts guckst, ändert sich das und du stehst quasi in der Menge, bist aber zu Hause mit der Tüte Chips in der Hand.
Kennst du noch Second World? So, jeder sein eigenes Avatar und dann stehen alle gemeinsam in der Konzerthalle und
genau.
So.
Genau. Ich bin hier gerade auch Black Mirror-mäßig so am Start und versuche hier irgendwelche Zukunftsszenarien zu basteln. Aber ey,
ich stell mir, aber krass. Dicker, ich wäre original trotzdem der Typ, der wahrscheinlich in der letzten Reihe stehen würde, weil er keinen Bock auf das Gedrängel da vorne hat oder so.
Ja.
Aber lustig wäre die Frage, wie würde denn der virtuelle Moshpit stattfinden?
Boah. Dann sind wir schon wieder bei einem ganz anderen. Da musst du wahrscheinlich, weiß ich nicht. So weit sind wir noch nicht. Aber
ich find das gut.
Audiovisuelles Erlebnis wäre schon krass so.
Wenn du dann per was auch immer, per Maus, deinen Charakter.
Aber so. Ich glaube, dafür bin ich nicht gemacht. Ich habe mal hier bei Martin, der bei uns das TV-Team leitet, Grüße, habe ich mal auf VR-Brille Resident Evil gespielt, also wo man so Zombies erschießen muss und da habe ich mich schon komplett verjagt. Das war schon zu wild für mich.
Ja, das bin ich voll dabei. Aber ich denke gerade auf der Idee rum. Virtueller Club. Kommst rein, erstmal Jacke an der Garderobe abgeben.
Nico, bevor du irgendwelche Kredite aufnimmst, lass uns da nochmal in Ruhe drüber reden.
Nö, ich wäre reiner Konsument, aber ich freue mich so, ich bin mal gespannt auf das. Auf das erste Sido-Konzert und wenn du dann, ich meine, er hat jetzt ja bei seinen Livestreams immer dann am Ende da die Konzerte gespielt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt wieder gemacht hat, ich habe das nur ab und zu mal so gesehen da, aber zweimal habe ich Konzerte gesehen und auch, dass er da dann stand in seiner kleinen Halle und dann mit dem Publikum interagiert hat und ich mir dann vorgestellt habe, wie sie alle zu Hause gesessen haben und er so dö, 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 dö. Und dann alle zu Hause dö, 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 dö. Und das musst du in die virtuelle Welt reinbringen. Und das, da musst du ja, da die Latenz rausziehen.
Ja, das wird die Aufgabe. Aber ich glaube, wir werden da noch einige kreative Ansätze und Ideen sehen. Da freue ich mich ein bisschen drauf, weil es zwingt ja auch alle, einen Schritt weiter zu gehen, weiter zu denken. Aus der Not heraus muss man immer betonen, ist gerade nicht aus Spaß. Aber ja, ich freue mich drauf.
Ja, ich finde es sehr gut. Ich überlege gerade, wir nehmen ja nebenbei mit Zoom auf oder mit läuft die Konferenz und ich habe hier im Hintergrund mir einen Hintergrund, meinen eigenen Hintergrund eingesetzt und überlege die ganze Zeit, jeder in seiner Konzerthalle und so. Könnte gut lustig werden. Ja. Haben wir noch eine? Ja, machen wir noch?
Aber
oder?
Ganz schnell dann.
Ja, genau, weil ich möchte da, also das ist insofern, aber es ist eine schon eine, auch eine Erwähnung wert, weil ich es ganz interessant finde. Ich fasse das mal kurz zusammen, du gibst das dazu. Mhm. Ali Boumaier hat ein eigenes Talkformat, heißt Ali therapiert. Erste Folge mit Flair. Finde ich insofern sehr gut und sehr spannend und interessant, weil sich beide gut kennen und dementsprechend die Kommunikationsnähe dazu führt, dass man vertraut miteinander ist, was ja aber auch generell bei Hip-Hop-Medien stattfindet. Und ich habe es mir noch nicht ganz angeguckt. Ich habe ein bisschen reingesippt, habe ein bisschen aus der Recherche hier mich ein bisschen reingelesen, weil ich diese Stunde noch nicht hatte. Finde aber den Kurs, der drumherum stattfindet, auch ganz interessant, weil das natürlich auch wieder Vor- und Nachteile hat, weil es noch näher ist, weil es dann vielleicht aber auch manchmal noch wieder ein bisschen direkter sein kann, obwohl ich das auch unseren Gesprächen in der Vergangenheit nie absprechen möchte. Aber es scheint in sich gut zu funktionieren. Jetzt ist Flair der erste Partner. Ich bin mal sehr gespannt, wer zweiter, dritter, vierter Partner bei dem Format sein könnten, weil wenn es wirklich therapiert wird, dann könnte das sehr spannend werden, weil es da schon Dinge gibt, die zu diskutieren sind. Natürlich hängt es sehr davon ab, wie objektiv bei aller Subjektivität Ali Boumaier sein kann und das bleibt. Oder es ist genau das, was das Format nicht braucht. Dann ist es halt wie ein sehr subjektiver Podcast. Da bin ich mal gespannt, wo es sich hinentwickelt. Was denkst du?
Ich habe es auch noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Ich habe ein paar Ausschnitte gesehen, glaube ich. Als ich zum ersten Mal davon gehört oder gelesen habe, dass es dieses Format gibt und dass es so heißt, konnte ich mir es schon ein bisschen vorstellen, weil ich mich vor ein paar Wochen, als der große Wirbel um Leon Lovelock immer wieder aufkam, ein bisschen Kram noch von und mit Leon Lovelock angeguckt habe. Und dann gab es da ein Gespräch, so noch auf YouTube, zwischen Ali Boumaier und Leon Lovelock. Und da hat ihn Ali Boumaier auf eine Theorie angesprochen, dass die Erde flach sei. Und hat ihn dann ziemlich direkt angegangen und hat gesagt, so Dicker, wenn du hinterfragst, ob die Erde flach ist oder nicht, dann bist du für mich ein Spinner. Und das fand ich schon ganz stark, dass er ihn dann so angeht und da auch mit seiner Meinung nicht zurückhielt, was Usus sein sollte, aber auf YouTube-Formaten natürlich nochmal ein anderer Schnack ist, als wenn du es unter vier Augen besprichst. Und klar, es gibt auch Theorien, die ein bisschen komplizierter sind als die Flat-Earth-Theorie. Und da konnte ich es mir aber dann direkt gut vorstellen, was Inhalt dieses Formats sein wird. So, Ali nimmt sich seine Gäste vor und sagt mal, ey, Flair, was war da eigentlich letztens mit dieser Zeile gegen Jalil? Glaubst du wirklich, dass das okay ist? Und glaubst du wirklich, dass das Leute als nicht rassistisch empfinden können? Solche Sachen. Und genau das hat er, glaube ich, auch mit Flair gemacht. Mit Flairs Reaktion ist so, ja gut, die muss dann jeder für sich selbst einordnen. Hiphop.de hat das zum Beispiel ganz gut gemacht, glaube ich. Und aber ich bin gespannt, wie lange er das so beibehalten kann. Flair war, glaube ich, jetzt auch ein dankbarer Gast für ihn.
Ich finde insofern ganz schön, dass es da wirklich auch diese so einen kleinen Sessel gibt. Also im Prinzip müssten sie andersrum sitzen. Flair sitzt da ja im Sessel und Ali liegt auf dieser Couch. Eigentlich muss es andersrum sein, dann kleine CI-Vorschlag, dann wäre es noch mehr Ali therapiert. Aber so oder so, ein sehr, sehr, sehr interessantes Format. Wie du schon gesagt hast, müssen wir mal abwarten, wie sich es weiterentwickelt. Ich glaube, gerade für sowohl Fans als auch Gegner von Flair ist das, glaube ich, ein ganz interessantes Interview, dass man sich mal angucken kann.
Ich bin auf jeden Fall, ja, häufig haben wir so, wenn so Künstler so selber Formate starten, dann ist die Halbwertszeit nicht von langer Dauer. Dann machen sie es zweimal und dann ist es vorbei, weil irgendwie dann doch die Kontinuierlichkeit fehlt oder schwerfällt. Vielleicht hat das jetzt auch gerade mit der Quarantäne zu tun. Ich erinnere mich da an echt viele Formate, jetzt gerade, wo ich drüber nachdenke, die Künstler ins Leben gerufen haben und die einfach so ohne irgendwie eine Abmoderation nicht mehr weitergingen. Sam TV, was gab es noch? Nura hat einen Podcast.
Der auch einfach nicht mehr weitergegangen ist.
Der ging zum Album, glaube ich.
Ja, das kann vielleicht sein.
Ja, war der Casper-Podcast mit Drangsal zum Beispiel, Sam TV, diese Late-Night-Show aus seinem Restaurant. Und naja, müsste ich mir mal Gedanken darüber machen, ob mir mehr einfallen.
Hast du einen Song mitgebracht?
Ich habe eine EP mitgebracht.
Aha.
Und zwar die Hamsterrad-EP von Louvre 47 aus Berlin.
Schöne Grüße.
Ja, Grüße auf jeden Fall. War auch mit dabei in Luxemburg vom Songwriting Camp, was wir veranstaltet haben, wo wir deutsche Künstler und Künstler aus Luxemburg zusammen gebracht haben für ein Wochenende, um zusammen Musik zu machen, sich kennenzulernen, Prozesse auszutauschen. Da dann echt auch sehr viel Zeit mit Louvre verbracht und ihn kennengelernt. Ich mag ihn richtig, richtig gerne und ich mag die Musik richtig, richtig gerne. Für mich mit an der Speerspitze der neuen Berliner Rap-Generation, die ja häufiger mal betont wird rund um Leute wie BAZ zum Beispiel, wird mir aber auch häufig vergessen, wenn es um diese Auflistung geht. Ne? Also ich weiß nicht warum, vielleicht weil er sein Sound nochmal ein bisschen was anderes ist. Aber die neue EP ist wirklich richtig, richtig gut und geht auf jeden Fall auch in diese Richtung, wo ich ihn mir gewünscht habe. Ich finde nämlich, da hört man den Hunger extrem gut raus. Er hat ein eigenes Soundbild. So, seine Stimme ist immer so ein bisschen giftig und markant auf jeden Fall auf den Songs. Und etwas zu erzählen ist auch noch lange nicht anders, was er so zu erzählen hat. Ich habe vor ein paar Wochen einen Tag mit ihm bei ihm zu Hause in Gropiusstadt verbracht. Und ja.
Wann kommt eigentlich die Reportage?
Die Reportage? die aus Luxemburg, meinst du?
Ja.
Wenn alles glatt geht, es hat jetzt ein bisschen gedauert, weil da ist auch Musik entstanden. Wir wollen diese Musik veröffentlichen. Kommt sie am 1. Mai.
Ich freue mich drauf. War auf jeden Fall ein sehr schönes Projekt. Ist Teil unserer Backspin International Sessions, von denen wir schon dann jetzt eine zweite gemacht haben. Die erste war in Dänemark. Auch dort gibt es einen Song. Das könnt ihr euch alles mal anhören. Finde ich persönlich sehr empfehlenswert, weil wir dort halt versuchen, junge Künstler, talentierte Künstler aus Deutschland mit Künstlern aus anderen Ländern zusammenzubringen. Eigentlich war auch schon Runde 3 und Runde 4 geplant. Corona führt dazu, dass wir ein bisschen auf Pause sind. Mal gucken, ob es sich zum Ende des Jahres wieder ergibt, dass wir noch eine dritte und vierte Runde machen können.
Achso, ich wollte nicht unterbrechen hier.
Nee, gut, ich wollte nur den letzten Satz bringen. Aber guckt euch auf jeden Fall, wenn sie dann erstmal, wir jetzt ja auch mitkriegen, guckt es euch an. Mein Song ist wieder eigentlich nur einfach ein Mitbringsel aus meiner Playlist laufen lassen. Was ist das? Philosophie? Nee, aber der Art und Weise, wie ich im Moment mit den Dingen umgehe, weil ich mich dabei ertappe, wie ich einfach so ein bisschen.
Du bist gerade so ein bisschen hängen los, ne?
Ja, Deutschland müde auch so, das ist schon ein bisschen länger. Deswegen ist so viele internationale Playlisten da ein bisschen spannender. Und ich ertappe mich halt dabei, dass mich dort diese Leichtigkeit und die vorhin auch beschriebene Ignoranz ein bisschen dazu bringt, dass ich einfach ein paar Songs ganz cool finde, ohne jetzt weiter drüber nachzudenken, ob der Künstler jetzt tatsächlich 3 Alben in einem Jahr rausbringen muss und damit seinen künstlerischen Wert unterschreibt oder aber einfach nur einen Wahnsinns-Hype weiter rollt, so lange wie es nur irgendwie geht. Aber DaBaby hat einen Song gemacht, der heißt Rockstar mit Roddy Ricch zusammen als Feature.
Innovativer Titel.
Ja, genau. Kein innovativer Titel, kein innovativer Inhalt, aber eine schöne eingängige Musik, die bei gutem Wetter und ein bisschen Bing Bang Bum drumherum mir Spaß macht, obwohl ich DaBaby als Künstler selber halt nicht so als dieses größte Hype-Thema für mich wahrgenommen habe, dass er dann tatsächlich in den USA war und ist. So, das
gibt mir genauso. Auch noch
also ich so viel dazwischen, was mich nervt.
Ich finde Roddy Ricch aber auch sehr geil momentan.
Ja, und ist das übrigens das zweite Mal Feature Roddy Ricch, letzte Woche auch schon. Mhm. Ich glaube, ich muss mich mehr mit Roddy Ricch beschäftigen. Also habe ich das Gefühl. Aber ignorant einfach zu erzählen, dass dieser, sagen wir mal, assige Lifestyle, dieses Eskapadenhafte, sich gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, wir sind Rockstars. Ja, ich glaube, ich wäre dem Ganzen auch kritisch gegenüber, wenn das Deutschrap-Künstler unter sich machen würden. So hat es bei mir immer noch so einen Entfernungsschutz, dass ich mir denke, ach, aber Rhyme ist fett. Das war's. Wir gehen in die letzte Rubrik. Die ist kurz und schnell, aber herzhaft. Wir gehen zu den Hausaufgaben. Hausaufgaben sind ja so eine Sache, ne? Wie wir schon eingangs beschrieben haben, in der Regel noch während des Unterrichts oder fünf Minuten vorher gemacht, im Bus oder so. Aber ich mag ja unsere Hausaufgaben insofern sehr gerne, weil sie so ein bisschen wie eine Zeitreise sind. Und da geht es dann mal ja darum, auch Hits einer gewissen Phase, bei mir ist das ja meistens eher so, wenn ich in die alten Sachen gehe, so ein Hitster der Phase, zurückzuholen und von dir nochmal ein bisschen erzählen zu lassen, wie du denn auf diese Nummer wirkt oder wie sie auf dich wirkt, die so für Leute aus der Zeit einfach ein Banger ist. Und bei dir ist es ja andersrum auch mal so, dass ich dann Dinge kriege, die, wo ich mich selber wieder ertappe und denke, ja Mann oder nein Mann.
Ja, ich versuche dir häufig so ein, ich glaube, ich möchte gerne so, also ich gucke immer so bei meinen Hausaufgaben dir nochmal, entweder weil ich nochmal was für mich wiederentdeckt habe aus einer Zeit, die ich irgendwie anders sehe, also wo ich irgendwie ein Learning rausgezogen habe oder wo ich so dir Dinge zeigen möchte, wo ich vermute, dass du sie, als sie rausgekommen sind vor ein paar Jahren, nicht so geil fandest, aber oder halt auch aktuell rausgekommen sind, um dich vielleicht vom Gegenteil zu überzeugen oder zumindest dir einen Blickwinkel zu geben, der dich verstehen lässt, warum man das geil findet.
Fange ich an oder fangst du an?
Fang du mal an.
Okay, meine Hausaufgabe war Gloomy Boys. Keiner. Gloomy Boys ist ja so, 2015 ist das gewesen, glaube ich. Das ist ja so ein Projekt, das eigentlich im Kern eine Antwort auf Casper ist, dass der Superstar, der ein Superalbum gemacht hat, ein zweites Superalbum gemacht hat und in sich die ganze Zeit immer noch das Rap-Kit trägt, das unbedingt irgendwie Mucke machen will, die eigentlich seiner von seiner amerikanischen Sozialisation sehr nahe kommt und das unbedingt ausleben möchte.
Sein Nerdtum, glaube ich, auch gerecht werden.
Genau, aber sein, ja, auch schön formuliert, aber der Karriereplan oder die vielleicht auch Gesamtausrichtung der Künstleridentität dazu führen, dass man das zu der Zeit wahrscheinlich nicht so hätte machen können wollen, aus seiner Sicht. Mhm. Vielleicht, und sich dazu überlegt hat, okay, dann ist es nicht Casper, sondern es ist Little Creep. Und dann gibt es engste Freunde wie Montana Max, Ex-Rapper, aka Max Münster, eigentlich A&R Universal, der dann halt nicht Max Münster, sondern Lord Nacko ist. Und Markus Gantner ist dann auf einmal DJ Crypt. Und dann ist man zusammen Gloomy Boys, setzt sich ins Studio, hat, glaube ich, richtig viel Spaß daran, dass man abflext, wegstylt und eine EP rausbringt. So, die EP, die, ich muss ganz kurz gucken, wie sie heißt. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die EP heißt.
Aus der Gruft.
Aus der Gruft, genau. Aus der Gruft hieß die. Die im Übrigen, kleiner Funfact am Rande, von Marvin Backspin zu den Alben des Jahrzehnts mitgezählt wurde. Was ich sehr stark finde. Die aber 2015, das war Dezember, ja, Dezember 2015 gekommen ist und schon auch echt Spaß gemacht hat. So. Man vielleicht auch ein bisschen mit dieser Prise des Geheimnisvollen und dass man, also viele wussten es ja am Anfang nicht, und natürlich erkennt man Caspers Stimme, aber das Drumherum und so, aber die Tatsache, dass es da irgendwie so ein bisschen wie das Spiel draus gemacht wurde, hat ja schon immer ganz gut funktioniert und ich fand, das war auch hier so.
Ja, und auch so für Rap-Fans oder so, für Nerdtums dann auf einmal wieder Max rappen zu hören, das war auch ganz geil.
Ja, genau.
Er hat sich aber, glaube ich, letztes Jahr auch nochmal wieder hinreißen lassen zu einem Song für den Werder Bremen Sampler. War das ein Sampler eigentlich? Ja.
Mein Herz schlägt, hieß der.
Genau.
Für den Werder 111 Jahre Werder Bremen oder so, zusammen mit Joker und Schimmel. Mein Herz schlägt grün-weiß. Auch groß. Und der kann's einfach. Also, das ist einfach ein guter Rapper.
Er hatte auch, meiner Meinung nach, hat er den besten Part auf der EP, auf einem Song, der nicht mein Favorite ist auf der EP, nämlich Schwarze Shirts und Jeans heißt er, glaube ich.
Ja.
Wo er über den oh Gott, wie geht der Part noch? Irgendwas mit schwarz wie der Griff meiner Linkshänderschere, weil einfach, das ist so absurd, schwarz wie der Griff meiner Linkshänderschere, einfach nur, weil sich das perfekt gereimt hat, irgendwie über mehrere Silben. Das ist eigentlich ein Zweckreim, aber das war wieder so absurd, dass ich es halt so geil fand.
keiner guter Song. So, ich glaube, nicht mein Favorite von der EP.
Aber hast du das Video auch nochmal damit reingezogen?
Ja, genau. Ja,
und
ja.
Einfach, also es hätte einfach jetzt letzte Woche rauskommen können, und wäre ein dicker Hit gewesen, weil der Sound so aktuell gerade ist.
Ja, okay.
Damals war es vielleicht sogar ein bisschen zu tief gedickt von, ich nehme mal Casper an, weil er wieder in den Südstaaten oder so unterwegs war und Memphis und Chicago vielleicht ein bisschen zu früh geahnt hat. Aber das hat mich dazu gebracht, weil ich das nochmal geguckt habe und gehört habe und auch mit den Masken, die sie aufhaben, passt natürlich perfekt in den Style dieser Zeit, sage ich mal, dass sie alle vermummt sind, aber jetzt natürlich aus anderen Gründen, dass ich gedacht habe, wie können sie sich denn jetzt diesen Hype rund um Drill-Rap aus UK und Chicago, um Pop Smoke und Co. durch die Finger gehen lassen? Weil es wäre eigentlich wie gemacht dafür.
Tun sie nicht, denn es gab ja ein bisschen Insta-Story, die gezeigt hat, okay, sie sind offensichtlich im Studio.
Ja, die drei sind im Studio. Das war bei Max in der Story zu sehen.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, vielleicht hoffentlich, ich habe das getweetet. Da wurden sie auch hier und da ein bisschen drunter markiert. Vielleicht haben sie sich das ja zu Herzen genommen. Vielleicht stell dir vor, das wäre doch schön.
Ja, es ist auch eine logische Konsequenz eigentlich nur, dass ein Tweet von Kevin Backspin dazu führt, dass es eine neue Gloomy Boys EP gibt. Wird auch höchste Zeit. So oder so, aber ein sehr schönes Projekt damals schon. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde das auch wirklich durch die Bank alles gut. Auch wenn es nicht 100% meine Hip-Hop-Basis immer ist, so, dann brauche es.
Ich will kommen jetzt zu deiner Hip-Hop-Basis.
Ja, genau, ist ja nun einfach so, weil es nicht ganz aus meiner, damals war es auch schon so, dass ich mehr West oder Ost war und nicht Südstaaten, aber über die Jahre halt immer mehr Gefallen daran finde und auch immer mehr so für mich verstehe, warum die Leute da eintauchen, was sie daran so gut finden, warum sie das unbedingt alles mehr gewürdigt sehen wollen, und das haben Gloomy Boys damals auf jeden Fall gemacht.
Ja, definitiv.
Deine Hausaufgabe geht in die 90er.
Ja, in die späten 90er. Wir reisen zurück nach 1998, in eine Zeit, in der ich, kurz gucken, es ist im März rausgekommen, noch nicht ganz 7 war.
Ja. Verspätetes Geburtstagsgeschenk für mich.
Ach stimmt, du hast ja da in der Zeit Geburtstag.
Ja.
Ich hatte die Hieroglyphics mit You Never Knew. Und ich habe es gehört und ich wusste direkt, warum du es gut findest.
Warum?
Weil es einfach, also es benutzt ja, glaube ich, sogar ein Sample von 93 Till Infinity, was ja, glaube ich, mit dein All-Time-Fave-Song ist. Und da merkt man wieder, dass ich die auch sogar so auf letzter Minute gemacht hat, aber es überschneiden sich doch sogar Mitglieder, ne? Also von Souls of Mischief und von den Hieroglyphics.
Genau.
Schon geil. Also,
es
hat auch einfach genau die Stimmung von 93 Till Infinity direkt. Also der Beat geht los und ich bin direkt drin. Ich höre es eigentlich nur wegen dem Beat, weil der Rap darüber schon so einfach so Standard sehr gut ist.
Dieses Vocal-Sample am Anfang, you never know, kann ich so gut singen jetzt. Das war vor allen Dingen nach 93 Till Infinity, war das die nächste Nummer, die dir dieses Gefühl von West Coast chilligen Sound aus der Bay Area gibt, der so, was sie einfach good vibes hat. So. Und es ist viel in der Zeit gekommen, was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Aber er ist auf jeden Fall, also neben dem 93 Till Infinity von Source of Mischief, einer von diesen beiden Satelliten, die für mich über allem schweben und die ich auch heute über 20 Jahre später immer noch theoretisch jeden Tag hören kann und jeden Tag gute Laune kriege.
Ja.
Ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern.
Und man sieht auch mal wieder, wie klein diese Blase ist, diese Musikblase eigentlich, weil die Gruppe sich ja auch damals gegründet hat, als Ice Cube seinen Cousin, den Rest der Gruppe vorgestellt hat, seinen Cousin Del, aka Deltron, aka Del the Funky Homo Sapien. Ich liebe diesen Namen von früher. Und dann noch diese Überschneidung mit Souls of Mischief. Das ist natürlich wieder ein sehr kleiner Kreis alles.
Ich glaube, es war auch immer ein bisschen so die Zeit, wo man versucht hat, gewisse Vibes nochmal aufzunehmen und dann sich so in neuen Formationen so, wie soll man das sagen, guck mal, West Coast war schon sehr in der Zeit dominiert durch Straße, durch harte Sachen, und wir sind hinter dem Beef zwischen zwei der größten Rapper aller Zeiten, inklusive zwei Todesfällen, und Hieroglyphics, Source of Mischief, das ganze The Funky Homo Sapiens, all das hat alles so mehr so ein Sunny-Vibe gehabt.
Ja, das war also der brave Gegenentwurf, ne? Oder
ja, im Prinzip.
Conscious.
Ja, es ist halt cooler, es ist ein bisschen chilliger, du bist gut drauf, so, es ist Sonne, chill mal ein bisschen, so. Und genau das ist dieser Sound. Und deswegen mag ich den auch, glaube ich, bis heute so gerne. Ich glaube, das wird auch immer so bleiben.
Auch etwas, was ich, das muss ich gestehen, da werden mir jetzt wahrscheinlich einige auf die Finger hauen, wenn sie überhaupt bis hierhin geschafft haben, zuzuhören. Aber ich wusste gar nicht, dass Ice Cube so viel produziert hat selber. Der hat das ja auch produziert. Auch das Debütalbum, glaube ich, von denen.
Ja. Der ist schon eine Maschine gewesen damals. Der hat viel, viel mehr gemacht. Ich meine, wer Straight Outta Compton gesehen hat, hat ja da ziemlich schnell auch verstanden und gemerkt, dass auch NWA ziemlich viel auf seinen Schultern lag und danach gibt es kein NWA mehr. Aber es gibt eine Ice Cube-Karriere. Das hat auch mal nicht funktioniert. Da Lynch Mob ist auch eine Crew, die er gegründet hat. Die haben ein Brachial-Album gemacht. Da besorge ich dir auch mal einen Song. Dann reden wir über der Lynch Mob. Aber ich ertappe mich halt dabei, dass ich, und das ist vielleicht, ich kann das auch nicht genau beschreiben, aber so eine gewisse Romantik habe ich immer wieder und ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich da lande. So in den 90er Jahren. Ich bin nun mal ein Kind, das dort groß geworden ist und deswegen werde ich das auch nie verleugnen und auch nie verlieren. Und deswegen werde ich dir auch jedes Mal wieder Hausaufgaben aus der damaligen Zeit geben.
Und das ist auch gut so.
Deswegen hänge ich sie nämlich gleich dran. Wir haben heute den 20. April, an dem wir aufzeichnen. Heute ist euer Kiffertag, den ihr alle immer so feiert, womit ich nichts am Hut habe. Redman ist 50 Jahre alt geworden. Sehr traurig. Hast du das gesehen? Ich hab dir das geschickt, ne, bei Instagram. Wie er ganz alleine mit Maske und seiner Torte, so wie halt Redman ist, so ein bisschen freaky, sein Home Alone 50. gefeiert hat, was mich schon sehr traurig gemacht hat ein bisschen. Aber auch, ich den Typen einfach mag. Ich sehr viele gute Erinnerungen habe. Wir haben geile Interviews gemacht, geile Sachen zusammen erlebt. Ich hab, der hat ja mal in Hamburg auch gelebt, eine Zeit lang, so was? Für kurze Zeit. Ja, für ganz kurze Zeit. Das war so, weil als es hier so ein Projekt gegeben hat, da war mit dabei. Also wirklich nur kurz, immer so wochenweise. Okay. Über Gizmo, den alten Backspin.
Gizmo ist das Krasseste, da können wir wirklich eine ganze Folge über Gizmo machen.
Ja, genau, die Legende Gizmo. Sehr früh auch schon Kontakt da mit ihm gehabt. Auch krass ignorante Momente erlebt, aber er ist einfach eine fucking Legende. Und deshalb kriegst du von mir Time for Some Action von Redman. Kennst du?
Nö. Glaube ich, das nicht, wenn ich höre vielleicht. Aber ja. Redman war nie jemand, der mich krass, also am Anfang meiner romantischen Hip-Hop-Zeit, wo ich alles von der Pike auf nachhören musste, da war ich natürlich auch mit 15 auf dem 128 Megabyte MP3-Player, hatte ich natürlich auch der Rockwilder drauf und ein paar Wu-Tang-Sachen und so weiter, wo er damals mit dabei war und sowas, aber ich habe den nie ganzheitlich gehört.
Ich überlege gerade, ob ich dir einen anderen Song gebe noch, aber mach mal so, pass mal auf, wir sind jetzt Kevin, wir sind kurz vor den Prüfungen, deswegen Time for Some Action ist die Hausaufgabe, hör dir aber danach nochmal Whatever Man an, weil eigentlich passt der noch besser zum 20. April.
Okay, werde ich machen. So, ich habe mir bei Redman immer mehr so, aber können wir auch dann nächste Woche drüber sprechen.
Machen wir dann,
diese ganze Entertainment.
Cut. Hausaufgabe.
Keep This Pimpin' Straight von Alpha Mob und Donatello.
Du immer. Ja, okay, alles klar. Schöne Grüße an der Stelle.
Wirst du, glaube ich, ich kann mir vorstellen, dass du den Song noch nie gehört hast.
Nö, habe ich noch nie gehört.
Ja.
Aber ich mache ja nebenbei gerade die, da. Ich hab gerade die, der mir nebenbei das schnell aufgemacht.
Ja, da freue ich mich drauf.
Ja, alles klar, okay.
Ach so, du hörst es schon, du hast schon rein.
Ja,
so.
Ich weiß schon,
wo es hingehen wird.
Das VHS-Video schon kurz aufgemacht hier.
Genau.
Finde ich gut.
Alpha Mob aus Hamburg und Donatello aus seiner Wahlheimat Berlin, aber auch Oldenburger. Kommen wir dann später zu.
Ja, geil, finde ich cool. Nehme ich mit, danke. Backspin Stammtisch, das Format deines Vertrauens. Macht's gut, bis dann.
Haut rein.
Backspin.